Im Psychotop. Klartext über Psychotherapie. Ist mehr Therapie wirklich immer besser oder führt der aktuelle Psychohype nicht manchmal auch in die Irre? Im Welts-Podcast im Psychotop spricht die bekannte Psychotherapeutin Gitta Jakob mit ihren Gästen über Chancen und die Grenzen von Psychotherapie ohne therapeutisches Gesäusel. Dafür mit Erfahrung, Fakten und gesundem Menschenverstand.
Hallo und herzlich willkommen, lieber Andreas Knuf. Ich freue mich sehr, dass du heute mit mir darüber sprechen möchtest, wie wir es schaffen können, die Richtigen zu behandeln in der Psychotherapie.
Ja, hallo Gitta, ich freue mich sehr, da zu sein.
Das ist schön. Wir beide kennen uns über die gleiche Initiative von Anne Otto, ja eine gemeinsame Freundin von uns, über die ich ja auch Thorsten Pattberg kennengelernt habe. Also genau wie Thorsten, der ja in einer der letzten Folgen mein Gast war, noch gar nicht so lange. Aber wir hatten schon viele spannende Diskussionen in dieser Gruppe. Und diesen Podcast hier gäbe es ohne unsere Diskussionen in dieser Clique auch nicht. Du bist psychologischer Psychotherapeut mit einer eigenen Praxis in Konstanz. Gibst außerdem viel Supervision und Fortbildung und hast schon eine Unmenge von Sachbüchern geschrieben. Einige davon auch sehr erfolgreich. Du hast therapeutisch diverse Schwerpunkte, zum Beispiel Körperpsychotherapie und Achtsamkeit. Aber was dich ja besonders auszeichnet, ist, dass du dich anders als ganz viele Kollegen sehr für dieses Thema Sozialpsychiatrie interessierst. Du hast die meisten von uns bleiben so ein Jahr in der Psychiatrie, lernen das ein bisschen kennen und gehen dann wieder. Und du bist nicht gegangen, du bist geblieben. Du hast dich immer mit dem Thema Schizophrenie, schwere psychiatrische Störungen beschäftigt. Hast da auch viel gemacht, gibt's dazu auch besonders viel Fortbildung und deswegen kennst du dich in diesem Thema eben auch besonders gut aus.
Ja, ich habe halt viel die Sicht der Mitarbeitenden in den Einrichtungen für etwas schwerer psychisch kranke Menschen in der Eingliederungshilfe und so vor Augen. Für die mache ich sehr viel Supervision, Fortbildung und die sind halt mit Klienten konfrontiert, wo sie sehen, da gibt's einen psychotherapeutischen Bedarf und versuchen, an einen Psychotherapeuten für diese Klienten ranzukommen und finden teilweise keinen. Und
genau. Das
ist schon eine ganz schön heikle Geschichte manchmal.
Ja, genau. Und du hast uns ja, damit es wie immer ein bisschen plastisch wird, auch zwei Fallbeispiele mitgebracht. Und ich fände es klasse, wenn du die beide mal kurz vorstellen könntest.
Ja, ich hatte einen Fall vor Augen, das ist ein konkreter Fall von einem Klienten von mir, ein junger Psychose-Betroffener, der mehrere psychotische Krisen schon hatte, infolgedessen natürlich auch eine neuroleptische Medikation und der dann irgendwann sich um eine Psychotherapie bemüht, aber nicht so ganz freiwillig eigentlich, sondern ein bisschen geschubst durch seine Freundin. Die hat nämlich die letzte Krise mit ihm nicht gut weggesteckt und hat ihm gesagt, das packe ich nicht nochmal, wenn du nochmal so eine schwere psychotische Krise kriegst und so mit mir umgehst. Mhm. So, und dann kommt er in die Psychotherapie und dann kommen wir aber sehr gut zusammen. Also der wäre von sich aus, alleine wäre der nicht gekommen. Mhm. Das ganze Schamthema war viel zu überwältigend. Ja. Das ist so oft bei Psychose-Klienten so. Das Schamthema ist so heikel, ne? Aber mit diesem kleinen Schubser, den er da gekriegt hat, ist er eben gekommen. So. Mhm. Und dann haben wir ziemlich intensiv, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lang war das, 1,5 Jahre miteinander.
Ja, vielleicht so die Frage, was ihr gemacht habt, da kommen wir noch drauf, aber jetzt erstmal so ein bisschen, wie kommt so jemand? Und was jetzt bei dem ja wichtiges Thema Psychose, Anlass, Freundin schubst in so in die Therapie, ne?
Ja, es sind halt oft dann eben nicht so die klassischen Wege, wie wir sie sonst als Psychotherapeuten kennen, ne? Dass jemand von sich aus entscheidet so, also das ist jetzt irgendwie nicht mehr so im normalen Bereich, was ich da so gerade habe und ich glaube, da brauche ich tatsächlich Hilfe, sondern das sind oft lange, lange Wege, also manchmal auch ein Jahrzehnt oder so, bis dann jemand den Schritt macht, ne? Manchmal mit so ein bisschen Unterstützung von außen so. Und da tun wir uns natürlich oft auch ein bisschen schwer mit, ne? Weil dann ist dann halt ein Klient, der hat halt schon 15 Jahre eine Psychose-Erfahrung oder der erzählt halt, ja, dass er schon so lange rumüberlegt hat, ob er kommen soll. Und jetzt weiß er eigentlich auch gar nicht, ob er sich das trauen soll hier, ne? So.
Ja. Oder also halt, im Prinzip. Ich hatte in einer der letzten Folgen mit Laura Seebauer gesprochen, so über das Gegenteil an Fällen. Die hatte dann so Fälle, die dann sagen, ich habe Psychotherapie schon lange auf meiner To-Do-Liste und es ist sozusagen genau das Gegenteil. Eigentlich sollte es schon lange anstehen und dann braucht es einen Schubs von außen, um überhaupt in Therapie zu kommen und dann mit einer hohen Unsicherheit, unklaren Zielen, einer langen Vorgeschichte.
So ist es, so ist es jetzt ja nicht immer, aber so ist es schon öfter natürlich.
Genau.
Ne? Ja.
Du hattest auch noch ein zweites Fallbeispiel vorbereitet. Ich fände
Ja,
es toll, wenn du die noch kurz skizzieren könntest, bevor wir dann so in die
das ist jetzt,
Besonderheiten dieser Fälle auch einsteigen können.
ja, das ist jetzt kein konkreter Fall von mir, sondern eher, ich mache ja eben viel Fortbildung für die Mitarbeitenden in der Eingliederungshilfe, so Situationen, mit denen die halt konfrontiert sind. Ne? Da ist eine Klientin, die hat eine sehr starke soziale Ängstlichkeit und infolgedessen sich eigentlich schon jahrelang fast nicht mehr aus dem Haus getraut. Das ist nicht selten. Solche Geschichten gibt es oft, ne, so. Und dann lebt die da halt lange vor sich hin. Irgendwann wird die irgendwie auffällig oder Angehörige sagen, da muss man was machen, so. Und in dem Fall ist es dann halt so, dann kommt halt die Mitarbeiterin aus dem, früher sagte man, betreuten Wohnen, heute heißt das Assistenz im Wohn- und Sozialraum, ne? Die kommt dann hinzu, sieht diese Klientin einmal in der Woche und ja, guckt halt, was möglich ist. Und in dem Fall war es dann so, die hat die bewegen können, mit ihr einkaufen zu gehen und hat aber gemerkt, die wird alleine durch ihre Unterstützung nicht ihre soziale Phobie wirklich überwinden können, ne? So, und dann sucht die Mitarbeiterin, sucht dann für die Klientin einen Psychotherapeuten, weil sich die Klientin nicht traut anzurufen und noch nicht mal traut, eine E-Mail zu schreiben, ne? So. Und dann in dem Fall war es dann halt so, und das ist aber oft die Situation für die Mitarbeitenden, dass über einen persönlichen Kontakt zwischen dieser Sozialpädagogin und einer Psychotherapeutin halt die Tür für die Klientin für eine psychotherapeutische Unterstützung
Also
aufging.
die soziale Unterstützung kennt im Prinzip eine Psychotherapeutin, die sie dann beschwatzt, eine Therapie anzubieten für diese Patienten.
Sozusagen, ne? Die ruft da an und sagt, du, ich habe eine Klientin, die würde so dringend Psychotherapie brauchen, aber die geht noch nicht mal aus dem Haus. Ich glaube aber, wenn ich sie fahren würde, dann würde sie schon zu dir kommen. Magst du dir die nicht zumindest mal angucken und schauen? So läuft das dann manchmal, ne? Ja. Genau.
Das heißt, wenn man sich sozusagen anschaut, was ist besonders bei diesen Fällen, ist so ein Riesenthema, die kommen nicht von alleine. Du hast es bei dem ersten Fall schon angesprochen, der wäre ohne den Schubser durch seine Freundin, die sagt, ich halte das nicht mehr aus, so wäre der nicht motiviert gewesen. Die zweite hat wirklich jemand gebraucht, der sie richtig physikalisch sozusagen nahezu an die Hand
Ja.
genommen hat.
Ja, das ist jetzt in den beiden Beispielen drin. Wir kennen ja auch andere Beispiele, Borderline-Klienten mit einem hohen Unterstützungsbedarf, die kommen natürlich schon oft von sich aus in die Psychotherapie und so. Das hilfesuchende Verhalten ist ja von Klientengruppe zu Klientengruppe auch ein bisschen unterschiedlich. Aber gerade bei den Menschen mit den Langzeitverläufen ist man natürlich mit diesem Thema konfrontiert. Dann sagt die Mitarbeiterin, wäre das nicht was für Sie, dass Sie in Psychotherapie gehen? Ja. Und dann sagt der Klient, sagt dann, nee, das habe ich alles schon probiert. Lass mich in Ruhe mit diesem Psychokram. So. Und dann entfaltet sich ein Prozess und das dauert dann ein halbes Jahr, ein Jahr. Und irgendwann sagt der Klient, ja, wenn ich irgendwo hingehen könnte, dann würde ich das wohl nochmal ausprobieren.
Und dann muss man ja sagen, gibt es riesige Hürden oft, ne? Weil dann auch niedergelassene Psychotherapeuten beispielsweise sagen, der muss sich selbst melden, der muss selbst motiviert sein, der muss alleine kommen können, der muss ein klares Ziel haben. Oder das habe ich jetzt schon so ein bisschen rausgehört, das sind so typische Hürden, die
Ja,
gibt die andere leicht neurotische Patienten einfach nicht.
klar, ne? Ja. Und dadurch, dass der Druck auf die psychotherapeutischen Praxen nochmal so massiv zugenommen hat in den letzten Jahren und wir überflutet werden von Klienten, ist natürlich klar, dass dieser Klient, der diese ganzen Hürden mitbringt, ist natürlich nicht unser beliebtester Klient. Ja, das ist ja klar, ne? Natürlich. Also, ja.
Was ist denn das, was diese Patienten dann typischerweise erleben, wenn sie versuchen, Hilfe zu kriegen?
Naja, ich glaube, wir kennen zum Beispiel beide diese Geschichten. Da ruft eine Borderline-Klientin 10 verschiedene Psychotherapeuten an und dann kriegt sie teilweise auch noch heikle Kommentare zu hören oder natürlich kennen wir ja auch keine Reaktion, oder? Weil wenn ich jeden Tag 5 anrufe, 5 Leute auf dem Band habe, dann werde ich irgendwann mal nicht mehr alle 5 zurückrufen. Das mache ich dann irgendwann einfach schlicht nicht mehr. Und das macht natürlich was mit dieser, gerade mit dieser Klientengruppe. Die haben sowieso das geringe Selbstwirksamkeitsgefühl. Die haben sowieso das Scham- und Minderwertigkeitsgefühl. Ja, die haben sowieso dieses, okay, also im Wohnheim, ja klar, das ist die letzte Stelle sozusagen. Okay, die müssen mich da nehmen, aber ansonsten, ja, so, und dann verfestigen sich diese Dynamiken, verfestigt sich das Scham- und geringe Selbstwirksamkeitsgefühl.
Und wenn ich dann auch das Gefühl
Natürlich
habe, ich bin
nochmal.
da
Und
auch
das ist
nicht
schon
gewinnt.
echt eine ganz schöne Falle dann einfach, weil man sieht schon bei vielen dieser Klienten, Mensch, wenn die mal an einen guten Ort kommen würden, wo jemand wirklich engagiert und auch mit ein bisschen ungewöhnlicherer Herangehensweise vielleicht mit dem Klienten arbeiten würde, dann wäre unter Umständen doch eine ganze Menge möglich. Und das sind dann Game Changer. Da können Biografien gewendet werden.
Ja, das. Ich hatte dich ja gerade so ein bisschen beim ersten Fall so ein bisschen fast abgewürgt, weil ich gesagt habe, lass uns mal drüber reden, lass uns später drüber reden, was du mit denen gemacht hast, weil das würde mich jetzt tatsächlich total interessieren, was aus diesen beiden Fällen geworden ist. Auch weil ich das selbst so kenne, von mir selbst und auch von Kolleginnen, so dieses, oh Gott, da kommt jemand mit einer 15-jährigen Psychose-Vorgeschichte. Was will man da noch machen? So diese Hoffnungslosigkeit, dieser Pessimismus, auch eine Unsicherheit, die kennt man nicht so gut, diese Patientinnen und Patienten. Was kann denn da gehen? Also jetzt bei deinen beiden Patienten, der eine ist ja ein konkreter Fall, der andere ist eher so ein typisierter Fall. Kannst du davon ein bisschen erzählen, was du mit dem jungen Mann zum
Das
Beispiel?
Verrückte ist, dass wenn man dann, da ist eben der Klient mit 15 Jahre Krankheitserfahrung zum Beispiel so, und dann frage ich, ja, woran haben Sie denn in diesen 15 Jahren schon gearbeitet? Hat jemand mit Ihnen differenziert Frühwarnzeichen erarbeitet? Hat jemand mit Ihnen wirklich Krisenauslöser herausgearbeitet? Hat jemand mit Ihnen am Zusammenhang von Stress oder wie sich eine Psychose bei ihnen langsam aufbaut und emotionalem Stress gearbeitet. Ja, so. Und dann bekommst du oft zu hören, nein. Und das ist nicht
Wahnsinn.
einfach nur dahingesagt, sondern das ist tatsächlich so. Das ist die Verrücktheit, weil im stationären Kontext findet es natürlich mehrheitlich nicht statt. Tagesklinik ist dann noch mal ein bisschen Ausnahme, aber ansonsten findet das mehrheitlich da nicht statt, ne? So, wo findet das dann statt? In einer ambulanten psychiatrischen Praxis in der Regel auch nicht. Wir wissen das selber. Das sind oft relativ kompakte Kontakte, die
Klar, da geht es
Klienten
ja
da
auch
haben.
oft schwerpunktmäßig um Medikation und verträgst du das noch und gibt es neue jetzt als Depot
Ja,
und so weiter? Das ist ja die Aufgabe der Psychiater. Ich höre übrigens auch in
genau.
letzter Zeit öfter von Kolleginnen, die in Tageskliniken arbeiten, dass es immer weniger psychotische Patienten in Tageskliniken gäbe. Also so eine kleine Seitennotiz, siehst du das auch so? Ich habe gerade vor ein paar Tagen mir jemand erzählt, wir haben irgendwie nur noch affektive Störungen. Ich weiß auch nicht so genau, warum.
Ja, ich höre das Gleiche und von den Mitarbeitenden in den Einrichtungen natürlich auch so. Die Klientengruppe hat sich halt massivst verändert in den letzten 20 Jahren und ist natürlich weggegangen von diesem klassischen Langzeitpsychose-Klientel deutlich mehr hin zu komorbiden Sachen, zu Persönlichkeitsstörungen, zu Schwierigkeiten auf der Bindungsebene und so, ne? So.
Das heißt, selbst Tageskliniken, die mal noch eine große Anlaufstelle waren und wo sowas wie Frühwarnzeichen und so weiter gemacht wurde, was ich auch erlebt habe, als ich vor 25 Jahren ungefähr in der Tagesklinik in meiner Therapieausbildung gearbeitet habe, selbst sowas kann dann so jemand wie dein Patient womöglich nie angeboten bekommen haben, obwohl er 3 Episoden hatte, inklusive stationärer Aufnahmen und allem.
Ja, das wäre natürlich schon wünschenswert, dass da, wenn jemand eine akut psychotische Krise hat und was weiß ich, 8 Wochen stationär ist, dass es dann tagesklinisch auch weitergeht und daran
Ja,
gearbeitet wird.
aber es
Aber das
passiert
ist
oft nicht.
sicherlich nicht, die Selbstverständlichkeit, der normale Verlauf, ne?
Ja.
Und dann würde man ja eigentlich, würde man ja denken, na ja, da müsste es doch ambulant irgendwas geben, ja, so. Und wir haben ja diese Instrumente eigentlich. Es gibt zum Beispiel die ambulante psychiatrische Pflege, die ja nicht nur Pflege macht, sondern die so etwas eigentlich auch machen könnte, oder in Deutschland hier die Soziotherapie. Die Soziotherapie ist ein Angebot, was genau für so etwas entwickelt wurde. Aber die ist quasi kaputt gespart worden. Also es gibt einfach sehr, sehr wenige Soziotherapeuten, die das machen, wo das finanziell funktioniert, ne? So, wo findet das dann sonst statt? Dann gibt es die Institutsambulanzen natürlich, ne? Ja. Aber in den meisten in Bundesländern sind die Institutsambulanzen pauschal finanziert
Da kannst
und
du auch
haben keine
nicht dich eine Stunde hinlegen.
Individualfinanzierung, ne? Ja. Ich habe selber in einer Institutsambulanz in Bayern gearbeitet. In Bayern war es damals so, ich glaube, heute ist es auch noch so, dass es individuell vergütet wird. So, da kannst du dann wirklich eine Psychotherapie machen. Und dann hast du das perfekte Setting, ja. Dann ist dann ein Mitarbeiter im stationären Kontext, mit dem macht der Klient ambulant, bei dem macht der Klient ambulante Psychotherapie. Der kennt den aber auch schon für den Fall eines nötigen weiteren stationären Aufenthaltes. Das ist alles perfekt.
Ja, aber
Aber
das sind dann
bei einer
sozusagen,
Pauschalfinanzierung funktioniert das
ja,
nicht, ne?
das heißt, es sind dann mal, es gibt vielleicht irgendwo Nischen, wo das läuft, aber insgesamt sind die auch wenig vorhanden, selbst wenn es sie auf dem Papier gibt. Was hast du denn dann mit dem jungen Mann gemacht?
Also, wir haben an diesen Sachen gearbeitet, die ich da jetzt gerade genannt habe, so, und dann kommen halt so diese ganz typischen Themen, die was mit Psychose zu tun haben. Das ganze Thema Scham und Selbststigmatisierung. Die Nachbearbeitung von der Krisenerfahrung. Ich kenne Psychose-Klienten, für die waren psychotische Krisen fast traumatisch. Das ist ja auch naheliegend, oder? Wenn du in einer psychotischen Krise
Ich stelle es mir
denkst, dass
schrecklich
dein
vor.
Vater der Teufel ist und der will dich jetzt umbringen. Ja, natürlich auch die Behandlung dann, der stationäre Aufenthalt, oder? Ja.
Klar, wenn du dann da womöglich Freiheitsentzug erlebst, fixiert wirst oder was auch
Ja,
immer,
erlebst du eine
Medikamenten abgeschrieben
Zwangsmedikation.
wird, ja.
Ja, so, ne, das wird dann traumatisch verarbeitet, so, und das ist hoch tabuisiert. Das wird meistens nicht nachbesprochen. Jetzt im stationären Bereich zum Beispiel. Es gibt Einrichtungen, es gibt Recovery-Konzepte, wo das nachbesprochen wird, aber oft wird das nicht nachbesprochen. Ne? So. Und dann näherst du dich langsam diesen Sachen an und versuchst den Klienten zu ermutigen, sich so etwas auch ein bisschen anzugucken. Ne? Ja, das wäre ein Beispiel. Dann natürlich, wenn man jetzt, es ist halt jetzt das Beispiel Psychose, wenn man mit Psychose-Klienten arbeitet, kommt man an dem Thema Medikation natürlich nicht vorbei. Ist logisch, ne? Ja. Also wir müssen nicht Experten für neuroleptische Behandlung sein, aber wir sollten uns mit Grundprinzipien von Neuroleptika, sollten wir uns auskennen und auch mit diesem subjektiven Problem der Klienten, weil die viele Leute wollen keine Neuroleptika nehmen. Dieser Klient war ein junger Mann, der will kein Neuroleptikum nehmen, der will keine sexuellen Funktionsstörungen kriegen, der will nicht morgens aufwachen und weil er so einen heftigen Speichelfluss hat, auf einem nassen
Auf dem Kissen
Kopfkissen
aufwachen, ja, klar.
liegen. Ja, so solche Sachen, ne? Ja,
Ja.
so. Und ja, also an dem Thema Medikamente kommst du nicht
Ja.
vorbei. An dem Thema erneuter Krisenaufenthalt, erneute Krise kommst du nicht vorbei. Kann man das eventuell ambulant abfedern? Wie müsste so ein Setting eigentlich aussehen? Kann man da Vorkehrungen treffen? Ne? So, das ist jetzt alles nicht so klassisch psychotherapeutische Arbeit, wo man jetzt an irgendwelchen Grundüberzeugungen
Ja,
arbeitet oder
teils und
Schemata.
teils, ne? Die traumatische Erfahrung zu bearbeiten, das wäre jetzt ja schon klassisch psychotherapeutisch. Klar,
Ja,
manches
ja.
andere, wie kann ich jetzt, welches Setting ist richtig? Das geht dann natürlich in Richtung Soziotherapie, wo man sich natürlich auch überlegen muss, mit wem arbeitet man zusammen, oder? Da kannst du ja nicht, das kannst du ja unter Umständen nicht nur du in deiner Praxis regeln, sondern da musst du dann ja auch idealerweise mit anderen Beteiligten im System dich kurz schließen und vernetzter arbeiten, oder?
Ja, und du musst Kontakt zum System haben, du musst wissen, wie tickt das System vor Ort, ne? Also ist eine Krisenintervention auf einer lokalen Station überhaupt möglich? Tickt die Klinik so, dass sie so etwas zulassen würde, ne? Aber das sind Sachen, das hast du bei anderen Krankheitsbildern auch, wenn du in der DBT mit Borderline-Klienten arbeitest. Natürlich arbeitest du da vernetzter, als du sonst arbeitest, ne? So. Aber dann ist natürlich die Schwierigkeit, wenn die Vernetzung nicht vergütet wird, überlegst du dir, wie viel ehrenamtliches Engagement bist du bereit zu machen, ja, so. Ja,
Ich verstehe.
und dann muss ja auch die Mischung stimmen, ne? Mein Votum ist ja jetzt hier auch nicht, dass man jetzt ständig nur mit diesen Klienten arbeiten soll, aber dass es so eine Art Versorgungsgerechtigkeit gibt, wo diese Klienten auch eine Chance kriegen,
Kannst
einfach,
du mal
ne?
erzählen, was bei dem, du hast es jetzt ja auf so ein bisschen allgemein dargestellt, was sind so die Themen, was wären jetzt die Themen bei Psychosepatienten, was ist mit diesem jungen Mann, was waren Dinge, die ihr erarbeiten konntet, wo sich auch was geändert hat durch eure Arbeit und wo die Therapie geholfen hat?
Also wir haben zum Beispiel an dem Zusammenhang von äußeren Situationen und erneuten Krisensituationen gearbeitet. Und bei diesem Klienten war das ganz markant, das hat man nicht so oft, aber der war Goldschmied und die stressigste Zeit ist einfach vor Weihnachten für diese Berufsgruppe. Und der hat das immer noch
Wegen
3 Wochen
Geschenken, weil dann
gepackt.
alle irgendwie sagen, hier
Ja.
uns,
Ja,
die
also
müssen
so
wir
hat er
aber
mir das
nehmen.
jedenfalls geschildert. Ich weiß das ja auch nicht, ne? Aber so, und dann konntest du fast die Uhr danach stellen, wann der wieder psychotisch wurde, ne? So. Und dann bist du an dem Thema dran, ja, okay, wie viel berufliche, wie leistungsfähig bin ich eigentlich, oder? Also was schaffe ich denn tatsächlich? Schaffe ich einen Fulltime-Job, ja? Oder du bist an dem Thema dran, oh, ich muss mit meinem Chef reden. Ja, natürlich muss ich mit meinem Chef reden, ist aber total schambehaftet. Ja
Ja,
klar,
klar.
also
Der
ich
sagt
würde am
schon
liebsten,
gerne, ja.
ja, klar, ich würde ja am liebsten, wenn ich aus der Klinik rauskomme, sagen, ich bin wieder da, mir geht's gut. Ja, ich setze mich jetzt hier wieder hin und mache meine Arbeit wieder, ja. Und stattdessen musst du dir diesen ganzen Käse aus der Krisensituation nochmal angucken, ne? Haben ja Leute mit bipolaren Störungen oft auch. Bei der Manie
Absolut,
ist das ja
ja,
ein
klar.
ganz typisches Thema, ne? Ja.
Das heißt, relativ viel solche sozialen Themen, wo es, ich habe dich da jetzt gerade wieder ein bisschen gestoppt, wo es eben nicht um Grundüberzeugung und Schemata und so weiter geht, sondern wirklich, wie löse ich das so, dass es das nächste Mal besser ist. Was hat denn der Patient zum Beispiel unternommen für Schritte, die dann auch wirklich hilfreich waren für ihn, damit er in Zukunft dann nicht wieder so reinrasselt, auch weil er sich nicht traut, drüber zu sprechen, auch weil er es bisher nicht so richtig auf dem Schirm hatte, was da eigentlich, was das für eine Systematik hat.
Also der hat zum Beispiel ganz viel Absprachen getroffen mit seinem sozialen Umfeld. Das ist eine total wichtige Sache. Das soziale Umfeld ist oft hochgradig verunsichert, kann man sich ja vorstellen, die Partnerin, oder? Ja, so. Auf was darf ich denn meinen Partner ansprechen? Ich will den ja auch nicht irgendwie noch verrückt machen, sozusagen, ne? Ja, darf ich ihn darauf ansprechen, dass mir auffällt, dass er deutlich mehr raucht, als er bisher geraucht, als er in letzter Zeit geraucht hat oder so etwas, ne? So. Und der war mutig, dieser Klient, der war mutig, ne? Der ist zu seiner Freundin hingegangen, der ist zu seinen Eltern hingegangen, der hat mit seinem Arbeitgeber gesprochen, der ist sogar in die Klinik gegangen, wo er das letzte Mal behandelt wurde. Und hat gesagt, ich würde euch gerne sagen, wenn ich nochmal in eine Krise komme, wie man da vielleicht ein bisschen anders mit mir umgehen könnte, weil das hilft, weil das und das war letztes Mal nicht so gut für mich, ne? Ja. So, aber da arbeitet zum Beispiel die betroffene Szene, arbeitet an diesen Sachen eigentlich sehr viel. Also Behandlungsvereinbarungen mit den stationären Einrichtungen zu treffen und so, ne? Also da sind wirklich viele, viele Sachen erarbeitet worden. Natürlich ist das dann auch eine psychotherapeutische Arbeit. Natürlich ist es auch eine edukative Arbeit.
Ja klar,
Gar
auch ihm den
viel.
Mut zu machen, ne, und ihn zu verstärken dafür und auch natürlich mit ihm drüber zu sprechen, dass es auch schief gehen kann. Ich meine, dann spricht er, hat er vielleicht ein gutes Gespräch mit jemandem in der Klinik und das nächste Mal wird er von jemand anders aufgenommen, der weiß von nichts und
Ja,
alles
ja,
geht doch
ja.
wieder schief, oder? Also das ist ja, da kann man sich ja
Ja.
viele Themen denken, wo es wichtig ist, auch zu versuchen, irgendwie einen realistischen und gleichzeitig ob trotzdem optimistischen Bezug zu finden.
Ja, genau.
Ja. Cool. Und die andere Frau, die andere Patientin, fand ich ein tolles ergänzendes Beispiel, weil es eher so dieses, ich traue mich so gar nicht raus, also nicht aus dem psychotischen Formenkreis, aber so auch ja so jemand, wo man denkt, oh mein Gott, die hat so wenig Ressourcen, kommt da, begleitet sie in Therapie seit Jahren, sitzt hier zu Hause. Was will ich denn da anderes machen, als die mit der sozialpsychiatrischen Pflege zum Einkaufen schicken? Was sind Themen, die mit solchen Patienten Besserung bringen können und sich psychotherapeutisch
Ja,
lohnen?
also da ist auch wieder der Punkt, dass man sehr viel vernetzter arbeiten muss. Also, ne, da, also da ist eine Assistenz im Wohn- und Sozialraum ist da. Eine Sozialpädagogin,
Was ja
die
top ist, ne?
arbeitet
Hast du ja
schon.
sonst nicht unbedingt, dass es schon gegeben ist.
Nee. Ja, aber also ne, gibt es ja schon relativ viele, ne, die Klienten, die in irgendwie in der Eingliederungshilfe eine Unterstützung haben, ne, so. Und die beklagen aber oft, wir erreichen die Psychotherapeuten nicht.
Ich kann es sofort
Die
verstehen.
Psychotherapeuten geht noch, die Psychiater erreichen wir gar nicht. Wenn wir die anrufen, die rufen die zurück. Also ich sage das jetzt so ein bisschen plakativ, ne? So, so ist es im Einzelfall, ist es natürlich unterschiedlich, ja. Aber diese Berufsgruppen merken schon, dass die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen nicht unbedingt ganz so einfach ist. Dabei ist das ist ja eine optimale Geschichte, oder? Da hast du eine
Eigentlich ja,
Klientin
ja.
mit einer starken sozialen Phobie, die schafft tatsächlich den Weg in die psychotherapeutische Praxis. Die
Ja.
will eigentlich tatsächlich was. Gleichzeitig bist du als Psychotherapeut wahrscheinlich nicht in der Lage, viele Expositionen mit der Klientin draußen zu machen.
Da hat sie
Und
ihre
dann hast du
Assistentin
eine.
schon dabei, ist ja eigentlich perfekt.
Ja, ist doch genial, oder? Ist doch genial, wenn man zusammenarbeiten würde, ne? Ja. So, und ich kriege halt oft eben die Perspektive jetzt dieser anderen Berufsgruppen mit und die sind zutiefst verunsichert. Die sind zutiefst verunsichert. Ne? Die sagen zum Beispiel, ja, wir sind ja keine Psychotherapeuten. Ja, und in der Eingliederungshilfe, wir dürfen ja auch keine therapeutische Arbeit machen. Ja, so. Trotzdem machst du ein Expositionstraining mit der Klientin. Es geht ja
Klar,
gar nicht
geht
anders.
aber
Du
nicht
musst die
anders.
irgendwie bewegen, ja, vor die Tür zu kommen und mit dir einkaufen zu gehen und so. So, dann sind die aber oft nicht hinreichend qualifiziert dafür. Wie macht man denn überhaupt eine Exposition? Aha, eine Exposition ist nicht einfach nur den Klienten in eine angstauslösende Situation hineinzuzwingen oder so, ne? Ja, und dass er da durchhält, sondern ihm auch eine Unterstützung an die Hand zu geben, damit die Angst tatsächlich weniger wird und der eine gute Erfahrung macht und dann im Laufe der Zeit alleine geht, ne? So. Und also das kann man doch nutzen, ja? So, dann sitzt
Absolut.
man einmal im Quartal zusammen oder einmal im halben Jahr sitzt man mit der Mitarbeiterin und dem Klienten zusammen, ne? Wäre doch sehr, sehr wünschenswert, wenn das mehr geben würde. Natürlich auch, wenn das vergütet würde entsprechend, ne? Ja, dass ich auch mal einen guten Austausch haben kann
Wobei ich ja
mit so
jetzt
einer weiteren Unterstützung.
eine gemeinsame Sitzung mit der Assistentin, die draußen dann mit in den Supermarkt geht und der Patientin zusammen, könnte ich ja sicherlich als Psychotherapiesitzung
Ja,
abhalten und die
genau.
Assistentin könnte das auch im Rahmen ihrer Tätigkeit als unterstützende Leistung abrechnen. Also es geht ja, wenn ich es jetzt so das, was ich vor allem bisher mitnehme, ist, dass es das vernetzte Arbeiten wichtiger ist. Aber was man als Investment tatsächlich bringen muss, ist hinterher telefonieren, Kontaktaufnahmen und bereit sein zu diesem Austausch und auch bereit sein. Da könnte ich mir vorstellen, dass viele über ihren eigenen Schatten schon sehr springen müssen. So, da kommt ein Patient nicht selbst motiviert, nicht mit einem klaren Ziel, nicht mit guten Prognosen. Wie ist es da bestellt um Stigmatisierung bei Psychotherapeutinnen selbst?
Naja, wir kennen ja die Studien. Also die
Ja, du auf
Stigma-Neigung bei
jeden
den
Fall.
leichteren, ja, die Stigma-Neigung bei den leichteren psychischen Erkrankungen hat abgenommen, das wissen wir alle. Die Stigma-Neigung bei den schwereren psychischen Erkrankungen hat nicht abgenommen. Und bei Fachleuten ist halt auch Stigmatisierung da, natürlich, klar. Oder es gibt diese Umfragen unter Psychotherapeuten. Fühlst du dich überhaupt hinreichend qualifiziert, mit diesen Klientengruppen zu arbeiten? Die meisten sagen, nein, ich fühle mich nicht hinreichend qualifiziert. Wir können selber überlegen in unseren Ausbildungen, wie viel ist das da drin gewesen davon? Ja, da ist oft nicht so viel drin gewesen. Jetzt sind wir viel, jetzt waren wir im Psychosebereich, aber gehen wir, kann ja in einen ganz anderen Bereich gehen. Autismus-Spektrum-Störungen, ja. Was haben wir in unseren Ausbildungen über Autismus-Spektrum-Störungen gelernt? Also ich habe nichts gelernt, ehrlich
Also
gesagt.
gut, gar nichts. Ja, ich habe über Psychosebehandlung tatsächlich, weil vor 25 Jahren, als ich in der Tagesklinik gearbeitet habe, es da tatsächlich noch eine Psychotikergruppe gab, habe ich da natürlich was gelernt. Aber wenn ich jetzt höre von Kollegen, das gibt es gar nicht mehr, da habe ich dann auch mal so ein Ding in der Hand gehabt, so ein Frühwarnzeichen-Ausweis hatten wir da, wo dann eingetragen wurde, so Frühwarnzeichen und wer darf was wissen und mit wem darf wer reden und so weiter. Hatten die im Portemonnaie, war eigentlich, sag mal, total straightforward. War toll in der Gruppe zu besprechen, aber wenn ich mir vorstelle, heute sehen alle Kolleginnen nur noch affektive Störungen, ja klar, wo lernst du
Es
es
hat sich sicherlich
denn?
geändert. Es gab da so eine Hochphase, wo auch diese psychoedukativen Gruppen einen sehr großen Boom erlebt haben, wo diese Krisenpässe, Behandlungsvereinbarungen und wie diese Sachen alle heißen, gekommen sind. Ne? So, und dann hat sich das alles irgendwie wieder so ein bisschen ausgeschlichen quasi. Ne? Ja. Und dann hatten wir auf einmal auch in den Tageskliniken mehr die Borderline-Klienten, mehr die ganzen Beziehungsdynamiken und so. Ne? Das hat dann zum Beispiel die Psychose-Klienten oft hochgradig irritiert. Ne?
Ja, das
Ja,
ist
das
natürlich
ist
sehr
das.
verunsichernd, ja.
Ja,
Genau.
genau.
Aber dann ist doch eigentlich so ein, ich versuche mal so ein bisschen Takeaway-Messages auch für mich mitzunehmen. Eine ganz wichtige Takeaway-Message ist mehr vernetzt arbeiten, ist einfach bei diesen Patienten nötig und es fängt damit an, dass man akzeptiert, dass jemand kommt, zum Beispiel auch mit einer Assistenz oder dass ein Kontakt hergestellt wird über eine andere Unterstützungsperson und nicht vom Patienten selbst. Und geht aber über, Mensch, super, da habe ich jemanden, der die Expo für mich übernehmen kann, bis zur Anleitung und Coaching vom Patienten. Wie kannst du auch mit anderen Beteiligten des Systems sozusagen reden? Das ist so das eine Thema. Und das andere Thema ist wirklich, es ist bitter, aber es ist letztendlich so eine Kompetenz und eine Erfahrung. Dadurch, dass wir in der Psychotherapie so einen Shift gemacht haben zu F3, F4 Bindungsstörung Borderline, ist für die Persönlichkeitsstörungen, die nicht auffallen durch Hilfesuchsverhalten und also wie jetzt deine Patientin, was ist eigentlich aus der geworden? Ganz kurz, aber für die für die
Ja, das ist ja
Persönlichkeitsstörung
jetzt
halt
ich,
Borderline
kein
und
konkreter Fall, ne? Aber ich habe das da ja jetzt so in dieser Schilderung, hat es die positive Variante genommen, dass das gut funktioniert hat. Da gab es ja aber auch viele gute Startbedingungen eigentlich, oder? Also der Sozialpädagogin ist es schon gelungen, die Klientin da zum Einkaufen zu bewegen und so. Und die Klientin wollte die Therapie wirklich machen. So ist es ja auch nicht immer. Ich will das ja jetzt hier auch nicht beschönigend darstellen. Wir können es natürlich auch mit dem Klienten haben, zu tun haben, der kommt halt nach dem dritten Mal nicht wieder, ja? Oder der kommt schon beim zweiten Mal eine Viertelstunde zu spät, oder? Ja, und wir haben ja auch teilweise auch heikle Sachen erlebt, ja? Wenn du das bei 5 Klienten erlebt hast, dass die Therapien nicht wirklich in die Gänge gekommen sind, zum Beispiel, ja? Ja klar, dann überlegst du dir doch in der Folge, will ich weiter mit dieser Klientengruppe arbeiten, ne? Ja. Aber ich habe jetzt auch gerade noch mal so überlegt, so Takeaway. Also ich fände das zum Beispiel gut, wenn wir unsere eigene Haltung kritisch prüfen würden. Also zum Beispiel ganz ganz heikles Thema, unsere Angst vor bestimmten Klientengruppen.
Total.
Ja, wir haben Angst vor bestimmten Klientengruppen, ne? Also ja natürlich, ne?
Wofür,
Und sich das ehrlich.
wovor haben wir die meiste Angst? Was ist deine Beobachtung?
So, bei Psychose-Klienten würde ich das auf jeden Fall sagen. Psychose-Klienten und bipolaren Klienten. Also, wenn ich jetzt aber jetzt zum Beispiel bei mir gucke, also, ich hab einmal mit einem Klienten mit einer Autismus-Spektrum-Störung gearbeitet, sonst bisher nicht. Also, meine Angst, dass ich da eine schlechte Arbeit mache, die ist natürlich groß, oder? Also, alleine schon sowas mal, ne? Ja. Ja.
Du meinst, Angst besteht vor Patienten zum einen, weil sie Angst gibt, was könnte hier passieren, aber auch, weil es einfach die wahrgenommene, durchaus korrekt wahrgenommene eigene Inkompetenz ist, dass man eigentlich nicht weiß, was man mit ihnen machen soll.
Wäre ja spannend, das zusammenzutragen, ne? Ja. Dissoziative Identitätsstörung, sehr, sehr schwere, komplexe Traumafolgestörungen mit sehr starkem täterimitierenden Anteil und so, oder? Also da kommen wir schon in heikle Bereiche rein, muss man ja, also die ja auch tatsächlich heikel sein können, die uns auch emotional sehr viel Saft kosten werden und so, ne? Ja.
Ja, und wenn du aber vergleichst die Menge der Angst, die man hat, sag mal, vor Menschen, Klienten aus diesem Spektrum und die Menge der Dinge, die dann wirklich weird laufen sozusagen, oder aus dem Ruder laufen, wie würdest du sagen, setzt sich das ins Verhältnis?
Naja, ich
Wie
hatte
häufig
früher auch
passiert echt
Angst,
was Blödes?
den Borderline-Klienten meine Telefonnummer zu geben, weil ich immer dachte, dann geht der Terror los, aber der Terror, der ging gar nicht los.
Total meine Erfahrung, die trauen sich alle gar nicht anzurufen. Ja.
Nee, 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 genau. Also, die müssen eigentlich eher ermutigt werden, anzurufen. Also, das ist wirklich nur in meiner Birne, das ist nur in meiner Birne gewesen oder durch meine professionelle Sozialisation auch mit entstanden, wahrscheinlich. Und dann merkt man im Alltag, nein, es ist überhaupt nicht so. Und, ja, so. Und das zu merken, Mensch, was habe ich da für Vorbehalte einer Klientengruppe gegenüber? Oder was befürchte ich bestimmte Situationen, ne? Ah, mit Psychose-Klienten darf ich auf keinen Fall emotional arbeiten, dann wird mir der Klient sofort psychotisch, ne? Ja, das ist ja,
Bullshit,
wäre ja so
oder?
eine Standardangst, oder? Also, ja.
Habe ich
Ja.
von etlichen Schematherapeuten oder von den wenigen, die auch mit Psychosepatienten arbeiten, immer wieder gehört, dass das ganz wunderbar funktionieren kann.
Ja, genau. Gibt es auch Veröffentlichungen mittlerweile zu und Erfahrungsberichte und so, ne? Ja.
Das heißt
Aber
so,
das ist ja die Tradition, oder? Also zum Beispiel in diesem Hilfssystem ist das
total.
über Jahrzehnte drin gewesen, ja?
Total.
Auf keinen Fall emotional aufdeckend arbeiten mit Klienten, mit endogenen, also war ja damals das Konzept, oder? Endogene Störungen, ne? Ja. So wachsen ja junge Mitarbeiterkollegen nicht mehr auf, aber jetzt zum Beispiel wir sind so groß geworden, wahrscheinlich, ne?
Absolut, ich bin auch noch so groß geworden, ja. Ich bin jetzt Anfang 50, ich bin auch noch so groß geworden.
Ja,
Das
ja.
heißt, du würdest den Take-Home-Messages, keine Angst vor vernetzten Arbeiten auch, und manchmal muss man auch aber schon eine extra Meile gehen, um irgendjemanden ans Telefon zu kriegen, der auch mit dem Patienten arbeitet. Kompetenz und Qualifikation, Fortbildung ist ein wichtiges Thema, aber auch noch so ergänzen, die eigene Haltung gegenüber diesen Patienten, die eigenen Ängste sind auch eine große Hürde, und die zu hinterfragen lohnt sich wirklich, weil es gibt durchaus einen Grund für manche Ängste, aber das Ausmaß der Ängste ist im Verhältnis zu dem, was dann tatsächlich passiert, total übertrieben.
Ja, genau, so, ne? Ja, ja. Ja, und wenn ich dann ein bisschen offener diesen Klientengruppen gegenüber werde und die eine etwas bessere Chance haben, auch in psychotherapeutische Angebote zu kommen, das wäre doch wirklich wünschenswert. Ich meine, ich würde sagen, da ist eine strukturelle Diskriminierung, liegt da vor bei dieser Klientengruppe. Das System ist so strukturiert, dass diese Klienten rausfallen. Das können wir als einzelne Fachperson, als einzelne Mitarbeitende oder niedergelassene Therapeuten, wir können das nicht ausgleichen, dieses strukturelle Defizit. Aber man kann das ehrlich benennen und auch sehen, wie heikel das für diese Klientengruppen natürlich auch einfach ist, ne?
Ja,
Ja.
und sich vielleicht ja auch dem schrittweise nähern. Also ich denke jetzt sowas wie die stark sozialphobische Patientin, die nicht ohne ihre Assistentin sich in die ersten Sitzungen traut. Das ist ja zum Beispiel jetzt jemand, wo man das Thema vernetztes Arbeiten gut machen kann und angehen kann und mal ein bisschen über den eigenen Schatten springt, um dann vielleicht in der Folge sich dem auch etwas mehr zu nähern.
Ja, aber dann muss man ehrlich zu sich sein und gucken, ja, wenn da eine Fachperson anruft und sagt, ich suche einen Therapieplatz für eine Klientin von mir, was passiert dann bei mir? Es passiert sofort was. Ja, klar passiert was bei mir, ne? Ja, so. Und sich das ehrlich anzugucken, ja, was ist da los? Und ja, kann ich da doch ein bisschen offener werden? Durch welche Erfahrungen bin ich da geprägt worden und ja. wir sind eine sehr werteorientierte Berufsgruppe. Also wir wollen es uns nicht unbedingt leicht machen. Oder wer will
Nee.
nur mit
Keiner.
Wellness-Coaching-Klienten
Alle sind
arbeiten?
darüber
Keiner.
verzweifelt, ja.
Ist ja
Ja,
fürchterlich, oder?
ja.
Also ja, da sitzt du da im Therapiegespräch und denkst, mein
Was
Gott,
mache
was
ich hier
macht das für einen
eigentlich?
Unterschied, ob wir jetzt dieses Gespräch führen oder nicht führen? Ja,
Ja.
eventuell verschlechtere ich sogar noch was, weil ich die Klientin noch mehr auf psychologische Themen und Selbstreflexion und
Ja.
Selbstbeobachtung bringe. Ja, nein, wer will das? Nein,
Genau.
niemand. Ne? Und
Aber
trotzdem sind wir mit
dafür,
diesem Druck konfrontiert
ja,
halt einfach.
genau. Und dafür wäre der erste Schritt, sich zu fragen, wenn jemand anruft und sagt, ich brauche einen Platz für meine Klientin, da selbst zu schauen, was passiert bei mir und sich da vorzunehmen, vielleicht für diejenigen, die bis jetzt dabei geblieben sind, sich da vorzunehmen, an der Stelle auch mal offen zu sein und sagen, ja, wenn hier noch jemand mit im Boot ist, ich probiere es gerne mal aus.
Ja, und zumindest eine Chance zu geben,
Ja.
oder? Also, ja, weil ich meine, wir kennen die Klientin noch nicht und haben
Ja.
trotzdem schon eine negative Haltung, ne?
Genau.
Da sind wir halt in diesem typischen Schlamassel drin
Genau,
eigentlich,
aber
ne?
dafür haben
Den,
wir ja auch Instrumente wie probatorische Sitzungen und
ja,
Kurzzeittherapie und so weiter, um
ja,
das
ja.
genau sowas dann immer systematisch aufzugleisen, gerade wenn man sagt, ich habe ein paar Mal schlechte Erfahrungen gemacht, um dann zu sagen, okay, ich gebe dem eine Chance, aber ich gucke es mir auch gut an, zusammen mit der
Ja.
Klientin und vielleicht auch der Hilfe der Unterstützungsperson, die es noch im System gibt.
Ja, genau.
Toll. Vielen
Ja,
Dank,
genau.
Andreas. Das war ein total interessantes Gespräch und mal nicht die Luxus- und Wellness-Fälle, sondern wirklich die am anderen Ende des Spektrums, die uns so dringend brauchen und zu wenig von uns kriegen. Wer dazu noch ein bisschen was nachlesen mag, findet wie immer den Blogbeitrag von Andreas im Psychotherapie.tools-Blog vom Belz Verlag. Und wenn ihr Fragen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge habt, dann mailt gerne wie immer an psychotop@belz.de. Ich danke euch, dass ihr dabei geblieben seid und freue mich auf die nächste Folge. Tschüss, Andreas.
Ich danke auch. Alles Gute. Tschüss.
Im Psychotop mit Dr. Gitta Jakob. Um keines der Gespräche zu verpassen, drücke jetzt auf Abonnieren. Ein Podcast der Belz Verlagsgruppe.